Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart. Hallo und herzlich willkommen zu unserer November-Sendung vom Anarchistischen Hörfunk. In unserer heutigen Sendung soll es ums Thema solidarische Ökonomie gehen. Das ist ein äußerst komplexes Thema und wirft eine Menge Fragen auf. Und wir haben uns ein paar davon herausgesucht, denen wir heute nachgehen wollen. Wir werden uns anschauen, wieso in unserem Leben eigentlich oder warum unser Leben so bestimmt vom Geld ist und warum es deshalb so schwer ist, sich dieser kapitalistischen Logik zu entziehen. Außerdem schauen wir dann an, wie wir das Ganze ändern können, also wie wir diese kapitalistische Logik durchbrechen können und das Ganze dann auch praktisch umsetzen können. Und bevor wir da jetzt weiter reingehen, hören wir erstmal Musik. So, bevor wir uns jetzt die Geschichte vom Geld angucken, gucken wir uns eigentlich erstmal an, was ist denn nun eigentlich solidarische Ökonomie? Also wir verstehen in erster Linie unter solidarischer Ökonomie eine bedürfnisorientierte oder bedürfnisorientierte soziale und hierarchiearme sowie ökologische Ansätze des gemeinsamen Lebens und Wirtschaftens. Und solidarökonomische Projekte sind sozusagen immer im Dienste des Menschen zu verstehen. Und also es gibt jetzt nicht so eine richtige Definition von was ist solidarische Ökonomie. Vielmehr gibt es so verschiedene Kriterien oder Merkmale, die wir oder die ich jetzt mal so ein bisschen umreißen würde. Also ein ganz wichtiger Punkt ist erstmal eine freiwillige und offene Kooperation. Ne? Also niemand wird gezwungen, irgendwo teilzunehmen. Es ist jetzt hier nicht so ein sozialistisches Projekt von Zwangskollektivierung, sondern es ist, wie gesagt, eine freie Assoziation in dem Moment. Dann ein ganz wichtiger Aspekt zur Frage der Entscheidungsfindung. Und zwar ist es nicht so, dass eben meine Stimme dadurch bestimmt ist, wie viel Geld ich in so eine gemeinsame Ökonomie reinbringe, sondern ganz klar wird hier durch einen Konsens entschieden. Das heißt, eine hierarchiefreie oder hierarchiearme Möglichkeit der Entscheidungsfindung, die nicht davon abhängt, wie viel Geld ich habe. Ein weiterer spannender Punkt ist quasi, dass eigentlich die solidarische Ökonomie an sich ein Lernprozess ist. Ne? Also es ist nicht so wie, wir haben jetzt schon alles rausgefunden, jetzt machen wir das mal, dann ist alles gut. Tatsächlich hat es viel mit Empowerment zu tun. Man muss ganz viel lernen, rumexperimentieren, um das Ganze auch zu verstehen und auch so eigene Muster überwinden. Ne? Sowas funktioniert ja nicht einfach so von heute auf morgen. Das gucken wir uns nachher nochmal an, was es da so alles zu überwinden gibt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist quasi dann, dass auf so einer wirtschaftlichen Ebene eben eine Kooperation zwischen verschiedenen Projekten oder Betrieben stattfindet. Ein anderer Punkt ist das Eigentum. Und zwar gibt es eben anstatt einer staatlichen oder privatwirtschaftlichen Kontrolle gibt es ganz klar ein kollektives Eigentum, was eben auch zu einer Autonomie des jeweiligen Betriebes oder des Projektes dann führt. Ein weiterer Aspekt ist, dass es um Bedürfnisse der Menschen geht. Also quasi, es wird versucht, Bedürfnisse zu erfüllen durch ein gemeinsames Wirtschaften. Könnte man vielleicht auch diesen Begriff ökonomische Selbsthilfe, vielleicht bringt das so ein bisschen klarer. Also, dass man gemeinsam irgendwie versucht, Dinge zu erwirtschaften, um Bedürfnisse zu erfüllen, aber die eben auch in einem, also für alle. Dann ein wichtiger Aspekt, es geht um ein unkommerzielles Wirtschaften. Das heißt, es geht nicht darum, höchstmöglichen Gewinn zu erzielen, sondern tatsächlich Gewinn nachhaltig zu verwenden. Das heißt, wenn ich eben einen Kollektivbetrieb habe, muss ich halt gucken, welche Mittel brauche ich, um eben den Betrieb am Laufen zu halten und dass ich dann eben den Gewinn sinnvoll dafür einsetze, beziehungsweise dann auch darüber hinaus gucken kann, in welchen sozialen Bereichen kann ich das Geld dann noch verwenden. Ein weiterer wichtiger Punkt für eine wirtschaftliche solidarische Ökonomie ist quasi eine regionale Ökonomie und einen fairen Handel, dass ich eben eine Gegenposition zu großen globalen Konzernen, die Ausbeuten schaffe und regionale Produzenten unterstütze. Und einen letzten Punkt, den ich noch sagen würde oder den ich jetzt noch erklären würde, ist quasi, dass es insgesamt um eine nachhaltige beziehungsweise einen eben ökologische Produktionssysteme gibt, die eben im Sinne der Natur und unseres Lebens quasi, ja, eben wie jetzt schon sagt, nachhaltig funktionieren und damit auch ein ganz klarer Kontrast zu kapitalistischer Produktion stellen sollen. Genau, ihr merkt schon, das sind super viele Aspekte, die wir darin finden und über jedes Einzelne hat wahrscheinlich schon mal jemand so eine Doktorarbeit geschrieben. Es gibt, also wie können wir uns das konkret vorstellen, solidarökonomische Projekte gibt es einfach überall auf der Welt, in den verschiedensten Regionen und auch Gesellschaftsformen und da dann auch in unterschiedlichster Ausprägung. Es gibt angefangen von Open-Source-Software-Projekten zu alternativen Bildungseinrichtungen, Tauschbörsen, Reparaturcafés, Sozialmärkte, Umsonstläden, selbstverwaltete Betriebe, Genossenschaften und eben nicht zuletzt auch Wohngemeinschaften. Also es hat eine große Breite an Möglichkeiten, wo konkret solidarisch ökonomisch gehandelt werden kann. Worauf wollen wir heute dann im Einzelnen eingehen? Also einmal geht es uns darum, wie solidarische Ökonomie eben zwischenmenschlich organisiert sein kann. Also wie funktioniert das in so einer Wohngemeinschaft oder in einem sozialen Zusammenschluss von Menschen, die sich für so ein solidarisches Zusammenleben entschieden haben? Und andererseits wollen wir auch schauen, wie kann dann solidarische Ökonomie im Betrieb umgesetzt werden und da auch hier ein Projekt von vor Ort vorstellen. Und bevor wir uns das angucken, wollen wir jetzt aber nochmal zu diesem Punkt Geld kommen. Also was ja ein ganz grundlegender Punkt ist, unser Verhältnis zum Geld. Alle brauchen es, keiner hat welches oder manche haben ganz viel, aber die wollen das vielleicht nicht teilen. Warum wollen die das nicht teilen? Und warum fällt es uns eigentlich prinzipiell so schwer, uns von diesem Geld zu lösen? Genau, den ganzen Fragen werden wir gleich nachgehen.
herzlich willkommen zurück zum anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Wir reden heute über solidarische Ökonomie und sind jetzt an dem Punkt angekommen, dass wir ganz kurz über die Geschichte des Geldes reden möchten. Also, ich versuche mich kurz zu fassen. Ungefähr vor 4600 vor Christus oder vor unserer Zeitrechnung wurde mit nicht verderblichen Tauschgütern gehandelt oder die wurden zum Tausch genutzt. Dazu zählten vor allem Getreide, Muscheln, Tiere wie Rinder, Kamele, Ziegen. Und das Prinzip dahinter war, dass diese Güter allgemein geschätzt waren und in beschränkter, aber nicht zu geringer Menge vorhanden und vor allen Dingen eben nicht verderblich. Interessanterweise war diese Form des Handels noch relativ lange Zeit lebendig, insbesondere mit den sogenannten Kaurischnecken. Das sogenannte Kaurigeld, das in der Mitte des 20. Jahrhunderts noch in Afrika und also in Teilen Afrika und Südasiens und den Südseeinseln weit verbreitet war. In Tibet wurde tatsächlich noch bis 1950 mit Gerste und Weizen bezahlt. Also an vielen Punkten, nicht überall. Die ersten produzierten Münzen entstanden dann separat voneinander in Indien, in China sowie in den Städten rund um das Ägäische Meer zwischen 700 und 500 vor unserer Zeitrechnung und verbreiteten sich relativ schnell in dem gesamten Mittelmeerraum. Lustiger Fakt an dieser Stelle, noch bevor es überhaupt Münzen gab, nämlich ganze 300 Jahre vorher, wurden die ersten Zahlungsmittel gefälscht. In dem Fall waren das Muscheln in China, die nachgeschnitzt wurden. Im europäischen Mittelalter wurde dann vorrangig mit Gewichtgeld gerechnet. Das heißt, der Geldwert war in dem Gewicht des Materials oder der Tauschwert war im Gewicht des Materials kodiert, vorhanden. Und das Papiergeld wurde dann tatsächlich erst im 11. Jahrhundert in China eingeführt, eben weil dieses Gewichtsgeld oder Gewichtgeld zu schwer gewesen ist, um es um hin und her zu transportieren. Es stellt damit eine der ersten Form des materiellen Geldes her, also den Tausch eines Versprechens, dass irgendwo der entsprechende Wert vorhanden ist, der entsprechende Gegenwert gegen das, was ich tausche, in dem Fall ein Stückchen Papier. Und das ist dann tiefer im 14. Jahrhundert in Italien eingezogen oder wurde dann da häufiger verwendet. Im 19. Jahrhundert entwickelten sich die Banknoten dann letztendlich zum anerkannten Zahlungsmittel neben den Münzen, also ziemlich, ziemlich spät. Und seit 1873 gilt in Deutschland der Goldstandard. Das heißt, dass die theoretische Auszahlung des Geldwertes, also dieses Zettelchen Papiers, mit dem ich da durch die Gegend laufe, mir in Gold gegeben würde, wenn ich es denn gewollt hätte. Das ist natürlich alles relativ theoretisch. Vermutlich hätte einem niemand Gold gegeben, wenn man es gewollt hätte. Das System wird allerdings dann, also der Goldstandard wird dann nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschafft. Was uns das jetzt alles zeigt, so diese Entwicklung des Geldes, ist, dass Geld lediglich als Versprechen verstanden werden kann, dass eine Person mit einer gewissen Menge Geld irgendwas kaufen kann. Und dieses Versprechen müssen halt eben beide teilen, sowohl die Person, die was verkauft, als auch die Person, die etwas kauft. Und das ist schon relativ abstrakt, finde ich, irgendwie was man sich nur sehr schwer vorstellen kann. Und der letzte Schritt hin dann zu einem Tauschmittel, dessen realer Bezug uns völlig verloren gegangen ist, stellt das elektronische Geld dar. Und das ist dann im Endeffekt nur noch eine Chipkarte, wo ein Chip eine Zahl speichert oder in dem Fall natürlich eine verschlüsselte Zahl speichert, die Aussagen darüber macht, wie viel Geld denn auf diesem Stück Plastik oder wie viel Geld denn dieses Stück Plastik wert ist. Und das ist dann was ich mir persönlich gar nicht mehr so gut vorstellen kann, dass ich da so ein Stück Plastik habe, was weiß ich, wie viel tausend wert sein soll. Und ich glaube, das geht dann auch nicht nur mir so. Damit haben sich die Menschen natürlich ziemlich dolle von diesem ganzen Geld und von diesen ganzen Tauschen von realen Sachen entfernt. Nichtsdestotrotz scheint Geld ein notwendiges Übel in unser aller Leben zu sein, denn wir brauchen es, um zu überleben. Wir bekommen relativ wenig ohne Geld, also eine Wohnung geht nicht ohne Geld, Essen ist schwierig ohne Geld, meine Freizeitgestaltung wäre sehr schwierig ohne Geld, im Kapitalismus bekommt man, wie es immer so schön heißt, nichts geschenkt. Damit wird es, also das Geld, zu einem existenziellen Problem in unserer Gesellschaft und bringt eine zentrale Angst vor Armut mit sich und führt zu sehr vielen sozialen Effekten wie Existenzangst und einem Absicherungsbedürfnis, dass man quasi Geld sammelt, um eben nicht in diese Armut zu fallen. Wir denken daran, dass dieses Geld ja bekanntlich nur dieses Versprechen ist, was man dann sammelt. Und das Geld- und Handelssystem, wie wir es heute kennen, ist noch verhältnismäßig jung. Also wie gesagt, dieser Goldstandard gilt seit 1873. Im 19. Jahrhundert haben sich dann überhaupt erst die Banknoten durchgesetzt. Und das Ganze ist dann ebenfalls 1972 schon wieder umgekippt. Seitdem gibt es den Goldstandard nämlich nicht mehr, aber das könnt ihr euch auch mal selber anlesen auf Wikipedia. Also es ist noch alles sehr jung und auch nicht allzu alt und kommt uns aber sehr vertraut und sehr beständig vor, ist aber, wenn wir so zurückgucken, eher dauernden Krisen und dauernden Änderungen überworfen. Im Endeffekt wäre es also so ein bisschen absurd zu denken, dass wir an dieser Stelle den besten Weg des Handelns und des Tauschens gefunden haben. Und was es noch für andere Wege des Handels und Tauschens gibt, da wollen wir dann später nochmal drüber reden. Jetzt kommt erstmal Musik und danach reden wir über psychologische Effekte von Geld.
Revolutionen machen Fehler, Revolutionäre auch. Aber der eigentliche Fehler ist das System, ist der Kapitalismus.
Bam, 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 bam
So, bevor wir gleich dazu übergehen, mal darüber zu reden, wie man die bestehenden Verhältnisse verändern kann, werden wir jetzt nochmal ganz kurz schauen, was so dieser Umgang eines universalen Tauschmittels mit uns macht. Der Umgang mit Geld ist jetzt schon einige Zeit in unserer Gesellschaft, so circa 5000 Jahre, fester Bestandteil der Kultur und der gesellschaftlichen Aktion miteinander, hat entsprechend auch unser Handeln mit beeinflusst. Und genau deshalb beschäftigen sich heutzutage auch verschiedene Psychologinnen mit der Wirkung von Geld. Und im Folgenden wollen wir euch ganz kurz mal so ein paar Studienerkenntnisse zusammenfassen, die wir da recht spannend und aussagekräftig fanden.
Ja, die erste Erkenntnis wäre folgende: Geld macht unkooperativ. Und zwar hat sich in Laborexperimenten gezeigt, dass Menschen, die eine Aussicht auf einen Gewinn haben, sich weniger kooperativ verhalten und auch später um Hilfe fragen, um Probleme gemeinschaftlich zu lösen. Und zusätzlich helfen diese dann auch noch halb so lange wie eine Vergleichsgruppe, die keine Aussicht auf Gewinn hatte, wenn irgendwelche Dinge anstehen, wo Hilfe benötigt wird. Und interessanterweise funktionierte dieser Mechanismus auch mit Spielgeld, also sprich mit Geld, das gar keinen realen Wert hat, sondern nur im Kontext des Experiments einen Wert gehabt hätte.
Geld als Droge. Der Gedanke an Geld ist in unserer Gesellschaft so mit Konsum und damit mit Freude oder Glücksgefühlen verknüpft, dass bereits das Denken an Geld das Belohnungszentrum des Gehirns aktiviert. Ähnlich wie gutes Essen, Wellness oder Sex.
Eine andere Erkenntnis ist, dass Geld die Bereitschaft zum Teilen vermindert. Probanden, die über Geld nachgedacht hatten, waren im späteren Verlauf von Experimenten dann weniger bereit zu spenden oder sich zu engagieren als solche Probanden, die zum Beispiel über das Wetter nachgedacht haben. Eine weitere Erkenntnis war dann auch noch, dass die großzügigsten Menschen jene waren, die sich über religiöse Themen, nachgedacht haben.
Geld funktioniert auch als soziale Vergleichsfunktion. In Versuchen zeigte sich, dass Probanden keine sonderlich positiven Gefühle hatten, wenn sie und die Vergleichsperson eine gleiche Menge an Geld gewonnen hatten. Ging die Vergleichsperson hingegen leer aus, erzeugte das wiederum positive Gefühle, aktivierte also einen gewissen Teil des Gehirns. Das geht tatsächlich so weit, dass es Menschen bei fiktiven Bewerbungsgesprächen vorzogen, weniger Jahreseinkommen zu erhalten, solange ihre Kolleginnen noch weniger Jahreseinkommen hatten als sie selbst. Tatsächlich verzichteten die Versuchspersonen dabei auf 33% ihres Jahreseinkommens, solange sie halt eben mit der Gewissheit davon gingen, dass sie mehr Geld hatten als die anderen um sie rum. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass Geld als soziale Vergleichsfunktion agiert und dann halt eben mir das die Gewissheit gibt, dass ich da was Besonderes oder was Tolles mache. Und daraus leitet sich wiederum ab, dass Geld als kognitive Droge verstanden werden kann.
Geld stumpft außerdem ab. Tatsächlich beeinflusst das Nachdenken über Geld auch die Wahrnehmung anderer Genüsse. Und zwar wurden dann in Experimenten Versuchspersonen, die zuvor an Geld dachten, ein Stück Schokolade gegeben. Und diese aßen das Stück Schokolade dann im Schnitt 13 Sekunden schneller und nahmen den Geschmack als weniger angenehm wahr. Und das häufige Nachdenken über Geld scheint also auch die Alltagswahrnehmung von Genüssen, zum Beispiel von Essen, das wir zu uns nehmen, zu relativieren. Jetzt hören wir erstmal noch eine Musik. Thank you.
So, jetzt haben wir uns mit diesen ganzen gar nicht so schönen Fakten beschäftigt, aber was dagegen tun? Wir sind nun einmal alle im Kapitalismus aufgewachsen und haben alle gelernt, in seinen Kategorien zu denken. Die einen stärker, die anderen schwächer. Gehen wir einmal davon aus, dass die meisten Menschen ein mehr oder weniger ähnliches Verhalten ansozialisiert bekommen haben. Dann folgt daraus auch, dass wir in erster Linie uns nicht für unser Verhalten schämen müssen. Erst das Bewusstsein, dass ein Problem besteht, ermöglicht es uns, an diesem Problem zu arbeiten. Der schamvolle Umgang und das Verdrängen des Themas bringen exakt gar nichts. Und genau oder besonders, wenn es um das Thema Geld geht, haben Menschen ein großes Unwohlsein, Schamgefühle, darüber zu reden. Vor allem, wenn es offenbaren könnte, dass sie nicht so viel Geld besitzen. In den meisten dieser Vorgänge sind, also die meisten dieser Vorgänge sind unbewusst und werden nicht wissentlich ausgeführt. Folglich können sie auch tatsächlich komplett entgegengesetzt meiner persönlichen Überzeugung sein. Also, was tun wir dagegen? Fallen mir im Alltag solche Situationen auf, ist es meistens hilfreich, für einen kurzen Moment die Augen zu schließen und innezuhalten und mir bewusst zu machen, wo das Problem liegt oder wo es liegen könnte. Beispielsweise sage ich mir dann, es ist nur Geld und ich werde auch mit etwas weniger überleben oder Sätze wie, ein Mensch ist nicht mehr oder weniger wert als ich, wenn er mehr oder weniger Geld hat. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bestimmt ist mein Alltag. Ich habe gerade meine Kontoauszüge, oder es gibt so Beispielsituationen, ich habe gerade meine Kontoauszüge gelesen und dann oder mir Gedanken über das Monatsende gemacht und dann kommt eine Person und fragt mich irgendwas und dann muss ich mir in dem Moment bewusst machen, dass das jetzt irgendwie gar nichts mit dem zu tun hat, was ich vorher getan habe, weil ich ja sonst noch so in diesem Gelddenken drin bin oder dass diese Geldprobleme oder Freuden, wie auch immer, halt eben mein Denken beeinflussen. Und was, glaube ich, auch besonders wichtig ist, dass, Moment, jetzt bin ich gerade verrutscht, Entschuldigung, dass Geld eben nicht den Wert eines Menschen beeinflusst, sondern dass man denkt so, dass man das irgendwie völlig drinne hat und das völlig bewusst ist, aber dann läufst du über die Straße und dann merkst du so, oder ploppt gerade irgendwas in dir auf, was eigentlich gar nicht zu deinen Idealen und deinen Einstellungen passt und dann hilft es beispielsweise, da kurz innezuhalten und zu sagen, hey, pass auf, das und das und das. Also Geld beeinflusst nicht den Menschen, oder Entschuldigung, Geld definiert nicht den Menschen und dann kann man auch weitergehen und weiterhandeln. Und wenn man es lange genug macht, dann ist man hoffentlich auch so ein bisschen in der Lage, so diese ganzen Muster zu überspielen oder umzudefinieren. Natürlich ist das jetzt für Menschen, die weniger Geld haben, ein ganzes Stück schwieriger als für Menschen mit festem Einkommen oder halt einem vollen Konto. Aber alle sollten so ein bisschen versuchen, in den oder mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln den Rahmen des ihnen möglichen Handelns den Umgang, ihren persönlichen Umgang mit Geld zu überdenken. Einfach aus der Motivation heraus, dass man sich damit selber und auch den anderen Menschen in der Umgebung einfacher macht. Jetzt nützt natürlich an sich selbst arbeiten nicht alles, oder also das ist nicht alles, das kann das Problem nicht komplett auflösen. Also müssen wir gemeinsam einen Weg finden, alternative Systeme zu proben und für sich selbst und andere einen neuen Umgang mit dem Thema lernen. Natürlich braucht es dazu auch die richtigen Leute und ein gegenseitiges Vertrauen, denn im Kapitalismus werden wir unter Umständen noch ein ganzes Weilchen leben. Weil diese ganzen Punkte zu psychologischen Effekten von Geld jetzt nicht sonderlich ermunternd waren und der Ansatz der solidarischen Ökonomie jetzt natürlich nicht sehr viel einfacher klingt, nachdem wir darüber geredet haben. Wenn wir jetzt mal im Anschluss mit einem Menschen sprechen, der das Konzept der solidarischen Ökonomie im persönlichen Rahmen umsetzt, und da werden wir mal erfahren, wie das alles so funktioniert und geht.
So, wir haben jetzt Sophie in der Leitung. Hörst du uns?
Ja.
Ha, sehr gut. Genau, Sophie hat mit ihrem sozialen Umfeld das Experiment gewagt und sich in eine solidarische Ökonomie begeben. Und das wollen wir doch jetzt mal so ein bisschen fragen, wie das überhaupt so funktioniert. Wie habt ihr euch denn, oder wie können wir uns das denn vorstellen? Wie organisiert ihr euch denn in eurer solidarischen Ökonomie, beziehungsweise wie viele seid ihr denn und wie macht ihr das so genau?
Ja, also so ganz grob, also wir sind zurzeit 4 Personen, das hat sich auch immer mal schon wieder, immer mal geändert. Zwischendurch waren wir auch mal nur zu dritt. Und im Großen und Ganzen haben wir ein gemeinsames Konto und darüber hinaus aber auch noch individuell Konten, die ja vor allem irgendwie so für Lohnzahlungen, Arbeitsamt, was auch immer genutzt werden und von dem wir dann das Geld quasi weiter überweisen auf unser Gemeinschaftskonto. Genau, und vielleicht noch so zum Organisatorischen. Also wir haben angefangen, als wir zusammen gewohnt haben und wollten es eigentlich dann auch mal ausprobieren, haben so ein bisschen geschaut, wie wir das einrichten, dass es irgendwie für uns, dass wir uns das trauen, das einfach mal zu probieren. Und mittlerweile wohnen wir nicht mehr zusammen. Das ist vielleicht auch ja nochmal eine Besonderheit, wo wir auch überlegt hatten, ob das dann Sinn macht, das Ganze weiterzuführen, weil natürlich irgendwie so die diese Form von gemeinsamer Ökonomie den Alltag halt auch sehr stark entlasten kann, einfach weil eben Arbeiten, die auch nicht bezahlt sind, halt sich viel besser verteilen können, natürlich auf unterschiedliche Schultern, wenn nicht diejenigen, die irgendwie zu Hause sitzen und irgendwie Reproduktionsarbeit machen oder im Garten arbeiten oder irgendwo sich engagieren und gleichzeitig kein Geld mit nach Hause bringen, dann am Ende gucken müssen, wo sie bleiben. Und wir haben das dann aber weitergeführt, auch so ein bisschen aus dem Gedanken, naja, besser als wieder zurück, das ist auf jeden Fall. Und jetzt, genau, jetzt treffen wir uns alle paar Monate und gucken, wie es läuft, ob es allen irgendwie gut geht, ob es eine Veränderung braucht und besprechen das und haben jetzt quasi so über die Distanz halt trotzdem dieses gemeinsame Konto und das gemeinsame Geld und sind irgendwie auch ansprechbar und füreinander da, aber teilen jetzt in dem Sinne nicht mehr den Alltag miteinander.
Okay, das klingt ja schon mal spannend und auf jeden Fall auch sehr mutig, finde ich. Mit welchen Ängsten oder Problemen hattet ihr denn zu kämpfen?
Naja, also ich glaube, ein großes Thema war für viele so eine Angst vor so einem Rechtfertigungsdruck auf der einen Seite. Also dass ich, wenn ich jetzt irgendwie total Lust habe, irgendwie mal feiern zu gehen, es richtig krachen zu lassen und dann irgendwie, dass ich das vielleicht irgendwie nicht mir gönnen kann, weil die anderen das blöd finden oder wenn ich in Urlaub fahren will, dass ich irgendwie alles, was ich tue, irgendwie erklären muss. Das war auf jeden Fall eine Befürchtung. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass im Grunde das nicht nur, dass ich mich rechtfertigen muss, sondern dass vielleicht auch andere irgendwas tun, was dann nicht mehr in meinem Sinne ist und ich da keinen Einfluss mehr drauf nehmen kann und dann am Ende sozusagen wir gucken müssen, wo wir bleiben, also so irgendwie solche Horrorszenarien, dass es irgendwie alles ganz fürchterlich wird. aber genau, das hat sich halt auch eigentlich aufgelöst, weil wir halt natürlich auch mit dem Bewusstsein irgendwie rangegangen sind, dass wir irgendwie achtsam sind und irgendwie uns alle im Blick haben. Genau, und ein anderes großes Thema sind auf jeden Fall so Zukunftsängste gewesen und ich glaube, einfach daher, dass also ich zumindest ganz stark auch gelernt habe, so mein Sicherheitsgefühl oder was ja auch so ein existenzielles Grundbedürfnis nach Sicherheit, dass das halt ganz stark mit dem Vorhandensein von Geld irgendwie gekoppelt ist und dass das natürlich so ein bisschen in dem Moment verschwindet, wo sich sozusagen das, was ich habe an Geld, ich das nicht mehr alleine in der Hand habe, dass ich irgendwie mir irgendwie was anspare, um dann, wenn es irgendwie hart auf hart kommt, davon leben zu können. Und so ein bisschen nicht mehr so individuell über das Geld entscheiden zu können. Das war auf jeden Fall auch ein großes Thema, wie so mit dieser Angst umgegangen wird oder auch der Frage, okay, aber was ist, wenn ich dann nicht mehr mitmachen will? Dann stehe ich plötzlich da und habe irgendwie vielleicht meine ganzen Ersparnisse so reingepulvert und die sind dann weg. Das waren so Ängste.
Und wie konntet ihr das auflösen?
Naja, also im Grunde haben wir halt geguckt von Anfang an, dass wir irgendwie kleine Schritte machen. Also wir hatten schon uns im Vorfeld auch immer wieder unterschiedliche mit Menschen unterhalten, die irgendwie gemeinsame Ökonomie leben und das auch alle ganz unterschiedlich gelöst haben und hatten dann schon so Ideen, wie wir es machen könnten, aber dann auch geschaut, was passt für uns und haben dann zum Beispiel für eine Person, die irgendwie immer schon jeden Monat ein bisschen Geld an die Seite gelegt hat, um das irgendwie anzusparen, zu schauen, okay, wie können wir dieses Bedürfnis irgendwie mit einbinden und dann irgendwie zu schauen, wie können wir eigentlich das, was wir machen, so an unsere Bedürfnisse anpassen, dass es auch stimmig sich anfühlt und nicht im Grunde ein fertiges Konzept übernehmen, in das wir uns dann irgendwie reinpressen müssen, was aber irgendwie an allen Ecken Bauchschmerzen verursacht. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und dann natürlich auch das Sprechen überhaupt erstmal über diese Ängste. Also dass ich, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe irgendwie total Bauchschmerzen damit, wenn ich nicht mehr weiß, was, ob ich mir vielleicht nächstes Jahr eine Reise leisten kann, die mir aber voll wichtig ist, dass da halt drüber geredet wird und dann geschaut wird, wie gemeinsam Lösungen gefunden werden können. So, und dann auf jeden Fall auch, also was ich noch, also mit diesen Zukunftsängsten auch auf jeden Fall spannend finde, ist dann auch irgendwann, also wie so zu merken, dass halt so dieses Gefühl von Sicherheit, das ist ja auch ein gemachtes, so, ne, dass ich irgendwie mich sicher fühle, wenn ich weiß, ich habe für mich Geld zur Verfügung, auf das ich zurückgreifen kann. Und genauso können wir natürlich auch irgendwie ein Sicherheitsgefühl entwickeln, das aber nicht auf Geld, sondern eher auf sozialen Beziehungen beruht. Und das gibt mir dann am Ende noch viel mehr Sicherheit, wenn ich weiß, im Zweifelsfall sind da Menschen, bei denen kann ich an die Tür klopfen, da kann ich unterkommen, da die sind irgendwie da, wenn ich emotionale Hilfe brauche und oder in finanzieller Not bin, dass das eigentlich eine viel größere Form der Absicherung ist, als wenn ich weiß, ich habe da noch ein bisschen Geld auf meinem Sparbuch.
Das ist auf jeden Fall super spannend, also vor allem den letzten Punkt, den du gerade ansetzt, weil wir haben natürlich auch vorher jetzt gerade ganz viele Sachen besprochen, wie wir so vom Geld abhängig sind, welche psychologischen Momente das mit sich bringt, ne, welche Muster wir aufbauen. Und ich glaube, den Aspekt, den du gerade gesagt hast, der ist echt ein super wichtiger, einfach zu gucken, was gibt uns denn wirklich Sicherheit. Also ich glaube, ja, vielen Dank für diesen Gedanken. Also da ist mir selber heute auch in Vorbereitung der Sendung so klar noch gar nicht geworden, dass das tatsächlich ziemlich wichtig ist. Und ich glaube, da kommt man dann natürlich auch wirklich erst hin, wenn man sich auch wirklich damit auseinandersetzt, ne? Und also hat es auch eure Beziehung zueinander irgendwie verändert? Diese Diskussion und dieses, also weil man hat ja immer so das Gefühl, Geld steht so über allem und beeinflusst irgendwie so alles, aber genau, also hat das irgendwie eure Art zu leben und euer Verhältnis zu Geld und auch euer Verhältnis zueinander verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, einmal entsteht natürlich was, wenn ich, also es ist ja irgendwie was auch irgendwie fast schon Intimes, wenn ich weiß, oh, da sind Menschen, die mich tragen, so irgendwie. Und wenn ich irgendwie mal nicht arbeiten kann oder nicht will oder irgendwie eine Krise habe oder was auch immer, dann kann ich auch einfach mal mich ausruhen und da, weil die anderen dann für mich arbeiten gehen. Und das ist natürlich irgendwie was irgendwie auch verbindet ganz stark. Und gleichzeitig andersrum halt auch, dass ich, wenn ich irgendwie weiß, dass ich irgendwie für andere da sein kann, weil ich gerade Kraft und Energie habe und damit irgendwie auch unterstützen kann, dass das natürlich irgendwie auch eine Beziehung total stärkt und irgendwie auf jeden Fall gut tut. Das und dann natürlich auch irgendwie zu gucken, irgendwie auch diese Bedürfnisse, die wir haben, irgendwie auch zu besprechen und auch zu sehen, ja, das ist auch alles, es ist irgendwie erstmal alles okay und wir können gucken, wie wir Lösungen finden und überhaupt auch über Geld zu sprechen und aus diesem Einzelkampf so ein bisschen rauszukommen, indem man sich sonst vielleicht auch manchmal verstrickt, weil weil es halt hinten und vorne nicht reicht und gleichzeitig ja dann aber irgendwie nicht sich mehr irgendwie auf andere verlassen zu können, weil wir alle so mit unserem eigenen Kram beschäftigt sind, dass wir gar keine Andockpunkte mehr haben. So.
Okay, super. Vielen lieben Dank. Ich glaube, ich würde gerade super gern mit dir weiterreden. Wir haben so ein bisschen so ein Sendezeitproblem. Ich frage mal ganz kurz bei den anderen nach. Habt ihr noch eine Frage? Wollt ihr noch gern was wissen? Okay,
Ja, ich habe noch eine Frage. Welchen Tipp würdest du Leuten geben, die sowas mal ausprobieren wollen?
Na, ich würde es einfach machen. einfach weil, man hat ja im Grunde nichts zu verlieren. So, also man kann ja auch sagen, hey, lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Man kann sich ja auch überlegen, wie irgendwie, wie es möglich niedrigschwellig ist, dass es wenn dann das Gefühl entsteht, ach, hier ist es doch nicht das Richtige, dass man auch wieder zurück kann. Oder auch irgendwie zu überlegen, okay, was gibt es eigentlich für unterschiedliche Formen, auch irgendwie offener mit Geld umgehen zu können, wie irgendwie, es muss ja nicht gleich heißen, ein gemeinsames Konto zu haben. Man kann ja auch sagen, okay, wir rechnen einfach nichts mehr auf, so, und verlassen uns einfach darauf, dass wenn ich was brauche, kann ich dich fragen, wenn du was brauchst, sag ich Bescheid. Und ich glaube, wenn sowas schon mehr gemacht würde, dann wären wir, glaube ich, alle schon freier.
Ja, das glaube ich auch. Also wir fangen an mit, wir lernen über Geld sprechen und wir lernen über nicht immer alles aufzurechnen und einfach insgesamt mal ein bisschen entspannter dem Ganzen entgegenzusehen, ohne dabei existenzielle Bedürfnisse außer Acht zu lassen. Okay, hey, dann vielen lieben Dank, dass du heute hier mit uns deine Erfahrungen geteilt hast.
Ja, sehr gern.
Und weiterhin viel Erfolg tatsächlich mit eurem Experiment beziehungsweise eurer Lebensrealität. Und genau, dann hören wir jetzt noch ein bisschen Musik.
Behind our black mask, behind our armed voice, behind our unnameable name.
Ja, war cool. Ich glaube, die Verbindung, also das hat ein bisschen viel Störgeräusche, aber ich glaube.
Behind us, we are you.
Circle A, dein anarchistisches Magazin aus Dresden für Solidarität im Alltag. Erscheint alle 3 Monate in allen alternativen Läden in der Stadt. Du willst mitmachen? Kein Problem. Hol dir das Magazin, da steht drin, wie es geht.
Hallo, herzlich willkommen zurück zur Sendung über solidarische Ökonomie vom Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Als weiteres Konzept, wie man solidarisch sein kann in seinem Alltag, möchten wir jetzt noch die solidarische Landwirtschaft, kurz SOLAWI, vorstellen. Und zwar ist das ein Konzept, wo die Verbraucherinnen nicht sozusagen in einem Supermarkt einkaufen gehen, sondern sie suchen sich einen Betrieb aus. Und dieser Betrieb, der produziert die landwirtschaftlichen Güter. Das können zum Beispiel Gemüse, Obst sein, aber auch irgendwie Getreide. Genau. Und häufig sind dann die bäuerlichen Verhältnisse relativ kompliziert, da man eigentlich immer von Jahr zu Jahr wirtschaften muss und eigentlich immer dem Markt unterworfen ist. Und um davon loszukommen, von diesem Konzept, tun sich eben der Betrieb und die Leute zusammen und die Leute finanzieren erstmal die Ernte vor, indem sie eine Bietrunde machen und dem Betrieb erstmal das Geld vorschießen. Und der Betrieb nimmt dann erstmal dieses Geld und baut mit diesem Geld dann das Gemüse zum Beispiel an und erntet es. Und die Verbraucher bekommen dann eben dieses Gemüse direkt von dem Betrieb, ohne dass es nochmal eine Zwischenstation auf dem Markt nimmt. Und solidarische Ökonomie ist eigentlich eine innovative Strategie für eine verantwortungsvolle Landwirtschaft, da gleichzeitig die Existenz der Menschen, die dort arbeiten, sichergestellt wird und andererseits auch eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. Und eben die ganze Landwirtschaft und nicht nur das einzelne Lebensmittel wird finanziert. Und es handelt sich dann eben um einen Zusammenschluss von landwirtschaftlichen Betrieben und eben diesen Abnehmerinnen, die das vorfinanzieren. Die Erzeugerinnen und die Verbraucherinnen, die bilden dann eine sogenannte Wirtschaftsgemeinschaft und die Gemeinschaft geht dann eben auf die Bedürfnisse aller ein. Einmal auf die Verbraucherinnen und einmal auf die Erzeugerinnen. Und als Grundlage der geschätzten Jahreskosten für die landwirtschaftliche Erzeugung verpflichtet sich die Gruppe von Abnehmerinnen jährlich einen festgesetzten Beitrag monatlich an den Betrieb zu bezahlen. Und hierdurch wird dann dem Erzeuger ermöglicht, dass er unabhängig von den Marktzwängen eine gute landwirtschaftliche Praxis an den Tag legen kann und dass der Boden dann irgendwie fruchtbar und bedürfnisorientiert bewirtschaftet werden kann. Sprich, es können zum Beispiel auch seltene Gemüsesorten mal angebaut werden und eben nicht nur die, die im Supermarkt sehr gängig sind. Die Abnehmenden erhalten dann im Gegenzug die gesamte Ernte von dem Betrieb und alle erweiterten Erzeugnisse, die der Betrieb eben herstellt, sei es jetzt zum Beispiel Gemüse, Brot oder Fleischwaren. Und der gegenseitige Bezug macht irgendwie auch die persönliche Verantwortung bewusst. Denn wenn die Abnehmer nicht finanzieren, dann kann der Betrieb nicht ordentlich wirtschaften. Und wenn der Betrieb, der verlässt sich eben auch darauf, dass die Leute das Geld dem Betrieb auszahlen. Sprich, wenn eine relativ schlechte Ernte ansteht, dann ist der Betrieb auch abgesichert. Das teilt dann also sozusagen das Risiko, welches landwirtschaftliche Produktion mit sich bringt, zwischen den Erzeugerinnen und den Verbraucherinnen auf. Es gibt eigentlich nur Vorteile von dieser Form, weil die Verbraucherinnen, die erhalten gute Qualität. Sie kriegen frische, vielfältige und regionale Nahrungsmittel vor allem. Und sie gewinnen auch Transparenz darüber, wo die herkommen, nämlich von dem Betrieb, welcher sie angebaut hat, den sie ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Darüber hinaus wird noch regionale Nachhaltigkeit gefördert und es wird eine relativ lebendige lokale Landwirtschaft gestärkt. Und die Erzeugerinnen, die haben dann eben Planungssicherheit durch den Vorschuss des Geldes von den Verbraucherinnen und haben ein verringertes Risiko. Somit erhalten auch alle Leute, die in dem Betrieb arbeiten, ein gesichertes Einkommen und die Möglichkeit, eine Form von gesunder Landwirtschaft, die auch ökologisch ausgerichtet ist, zu betreiben. Außerdem ist der Solawi-Betrieb vor den Veränderungen des Marktes geschützt und die Produkte werden eben nicht wie im Supermarkt zum Beispiel aussortiert, sprich die Gurken, die krumm sind oder die Möhren, die krumm sind, die fliegen raus, sondern die Verbraucher bekommen alles, was der Betrieb produziert und somit kann auch eine größere Vielfalt von Gemüsesorten hergestellt werden. In unserer Region gibt es das auch. Ich möchte hier beispielsweise die Solawi Dein Hof vorstellen. Das ist eine solidarische Gemüsekooperation aus Radebeul in der Nähe von Dresden. Und die bauen eben biologisches Gemüse an und haben ungefähr 300 Mitglieder, welche diesen Hof finanzieren. Und falls ihr euch darüber mehr informieren wollt, dann könnt ihr auf www.dein-hof.de genaueres erfahren über diese solidarische Landwirtschaft.
Okay, und damit sind wir eigentlich ganz knapp am Ende unserer Sendung. Wir hoffen, wir konnten euch Mut machen, euer Verhältnis zum Geld zu überdenken und auch mal neue Wege zu gehen und vielleicht die solidarische Ökonomie sich mal ein bisschen genauer anzugucken und auch auszuprobieren. Von uns jetzt noch ganz kurz nächste Termine. Am 24.11., das ist der nächste Samstag, ist das nächste Treffen des Anarchistischen Netzwerks Dresden. Am 30.11., das ist ein Freitag von 17 bis 20 Uhr im Malobeo, ist das Solidarity. Das ist eine Veranstaltung, wo es um Briefe schreiben an Gefangene gehen wird. Da jetzt ja bald Weihnachten ist, ist es wichtig, auch an die zu denken, die sonst isoliert von unserer Gesellschaft leben. Deswegen wird es da einen kleinen Workshop ums Briefe schreiben gehen und ihr könnt direkt auch Briefe schreiben an Menschen im Gefängnis vor Ort. Und am 13.12., das ist 18 Uhr, in der Evangelischen Fachhochschule findet das nächste öffentliche Treffen des Bündnisses Sachsens Demokratie statt, die sich gegen das neue Polizeigesetz organisieren. Da gab es ja gestern eine riesengroße Demo hier in Dresden und ihr könnt euch natürlich da weiter einbringen. Genau, das war's von uns für heute. Unsere Sendung ist wie immer nachzuhören auf and.notraces.net. Und unsere Musik ist Creative Commons. Genau, und da hören wir jetzt noch unser letztes Lied und euch noch einen schönen Sonntag. Gut. Ein bisschen, ne? Ich hab gesagt, die Sendung ist zu voll. Tobi hat es mir nicht geglaubt, er wollte noch mehr Sachen raussuchen. Surrounded by the crazy ones.